Da können Sie mir, der Mixer, der Gast predigt ja schon wieder. Ja, können Sie mir erklären, warum der Papst das nicht verhindert?
Man nennt ihn den Kanzelschuli, ich weiß es nicht.
Ah, wahrscheinlich weiß er zu viel, der Mixer, aber dann kann es ja bis zur Seligsprechung nicht mehr sehr weit sein. Der Papst hat neulich seinen Bischöfen noch mit auf den Weg gegeben.
Nach einer Zeit oft maßloser Polemik sollte der Bischof Mixer mehr denn je eure freundschaftliche Nähe zukommen lassen.
Oh. Vielen Dank, ist es.
Komfort Nummer 245. Pilup. Hallo und herzlich willkommen zum 245. Komfort, den ich am heutigen glitschigen Freitag, dem 7. Januar 2011, aufgenommen habe.
It is 12:27.
Und das ist auch gut so. Ja, das Intro habe ich aus der, Oktober-Sendung von Neues aus der Anstalt rausgeklaut. Der Mixer, der wieder predigt. Stimmt, vom Oktober steht da auch. Und neben dem glitschigen, ganz eklig glitschigen, aber dafür nicht mehr ganz so kalten Wetter, habe ich dann natürlich, oder bei diesem kalten Wetter, habe ich dann natürlich wieder versucht, den klassischen Dreiteiler aufzunehmen. Auch wenn es Anfang der Woche eher danach aussah, als würde ich irgendwie nur zwei Teile zusammenkriegen inhaltlich. Aber ja, und zwar die klassische Dreiteilung wieder zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, mit Mafia-Meldungen, mit der großen Mafia-Meldung von Frau ARD-Vorsitzenden Piel. Monika Piel, WDR-Intendantin, der ich jetzt eben gerade noch so nachträglich den Titel in die Hand gedrückt habe, weil, also Westerbrullo und seine Rede, die da nicht überzeugt hat, hat es da nicht verdient. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach hier weiterhört, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche mit der Regierung, mit Harz und mit Terror, also dem Regierungsharz-Terror geradezu. Und mehr. 2 Grad foggige, chillige Greetings. Hab das Eis auf dem Boden vergessen. Das ist glatt. Die 2 Grad fühlen sich entweder wie 2 oder wie 0 Grad an. Wind macht 4 bis 11 km/h aus dem Southwest oder 6. Oder irgendwas ganz was anderes. Aber oder keine Ahnung. Mir auch egal, da bin ich jedenfalls wieder. Heute mal wieder ohne funktionierende Armbanduhr. Weil die nämlich mal wieder der Meinung ist, dass sie zu wenig Strom gesehen hat, zu wenig Licht gesehen hat und deswegen Licht braucht, um wieder Strom zu bekommen. Oder anders ausgedrückt, ich habe mir überlegt, langsam nervt's. Da will ich mal irgendwie gucken, ob ich nicht irgendwie eine andere schicke Armbanduhr käuflich erwerben kann. Aber ja, so, da bin ich dann wieder. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber es schadet ja nicht, es nochmal zu erwähnen. Mit der Regier, die da erstmal eine Mindestrentenprüfung angekündigt hat. Weil nämlich das Bundessozialministerium eine Mindestrente für Geringverdiener prüfen will. Geringverdiener in Deutschland sollen in Zukunft vielleicht eine Mindestrente bekommen. Jetzt muss ich mich ständig umdrehen, weil ich nämlich hier, um nicht umzukippen, an einer Stelle laufe, wo man eigentlich nicht laufen soll. Weil hier nämlich Autospuren sind. Das ist die einzige Stelle, wo ich hier geradeaus gehen kann, ohne hinzufliegen. Wie die Rheinische Post berichtet, will die Bundesregierung eine solche Rente im kommenden Jahr prüfen lassen. Sie würde für diejenigen gelten, deren Rentenanspruch unter dem Hartz-IV-Niveau liegt, obwohl sie mindestens 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Ziel der Regierung ist es, Altersarmut zu verhindern. Eine solche Mindestrente hatte es schon einmal gegeben, und zwar zwischen 1972 und 1991. Will prüfen lassen. Ist also, formulieren wir es mal vorsichtig, von den Absichtsbekundungen her sehr dünn. Will prüfen lassen. Ja, also das heißt nicht, dass da was kommt, und wenn da was kommt, dann ist es nur knapp höher als Hartz IV. Ja, auf Hartz IV hätten die sowieso Anspruch, von daher. So, dann gab es die Meldung, dass Leuthäuser Schnarrenberger übrigens immer noch gegen die Vorratsdatenspeicherung ist. Nicht wirklich überraschend, aber ja. Gab es irgendwie ein Interview mit dem Hamburger Abendblub, was naturgemäß im Internet nicht verfügbar war. Alles, was verfügbar war, wenn man denn via Google News den Artikel gefunden hat, war, dass sie Dinge gesagt hat, wie Telekommunikationsdaten spielten in 99,5% aller Ermittlungsverfahren keine Rolle. Es ist verantwortungslos, falsche Eindrücke in der Öffentlichkeit zu erwecken, um eigene Ziele besser verfolgen zu können. Für die FDP sei es wichtig, wegzukommen von der anlasslosen Speicherung aller Telekommunikationsverbindungsdaten. Ja, ein Smarty. Von 80 Millionen Deutschen betonte die Ministerin, wir setzen darauf, dass auf solche Daten nur bei konkretem Verdacht zugegriffen wird. Aber wieso? Man muss sie doch speichern lassen. Ja, Leuthäuser Schnarrenberger zeigte sich zugleich verwundert über den Bundesverfassungsrichter Ferdinand Kirchhoff, der eine Grundgesetzänderung angeregt hatte, um die Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Inneren zu erweitern. Dass sich ein Verfassungsrichter in dieser Form äußert, hat es nach meiner Kenntnis noch nicht gegeben. Nach meiner auch nicht, deswegen ist es ja umso putziger. Na, das hatte ich ja... Wo hatte ich denn das? Ach genau, letzte Woche hatte ich das. Quasi vorgestern oder so. Ja, die FDP sei strikt dagegen, die Bundeswehr über die heutigen Möglichkeiten hinaus im Inneren einzusetzen, so die Ministerin. Für die Abwehr von Gefahren haben wir die Polizei. Zum Luftsicherheitsgesetz gäbe es eine klare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, fügte die Ministerin hinzu. Wir sollten mit guten Kontrollen auf dem Boden verhindern, dass Flugzeuge zur Terrorwaffe... andere Richtung, okay. Dass Flugzeuge zur Terrorwaffe werden und nicht auf den Abschuss von Flugzeugen in der Luft setzen. Naja, ihr könnt auf den Abschuss von Flugzeugen in der Luft setzen, aber dann könnt ihr euch damit schon mal anfreunden mit dem Gedanken, dass alle Verantwortlichen in der Kette im Zweifelsfall vor Gericht gebracht werden und dann aber wirklich verdammt gute Gründe haben müssten, warum sie denn Unschuldige töten lassen. Weil Unschuldige töten lassen, das ist also im Minimumsfall Totschlag. Ist übrigens strafbewehrt. Wenn es nicht sogar ein Mord ist, was dann ganz massiv strafbewehrt ist. Von daher, ja, natürlich. Fällt mir dazu spontan ein. Ja, habe ich am Samstag hier reingeklebt. Dann auch am Samstag, am 1. Januar, gab es das Nibelschwaf. Weil Westerwelle wäre nämlich der beste FDP-Vorsitzende aller Welt, aller Zeiten. Und keine Angst, die Hartz-IV-Meldungen kommen auch noch. Die habe ich allerdings in einen separaten Block gepackt. Berlin, FDP-Chef Guido Westerbrülle ist für den Entwicklungsminister Dirk Niebel der beste Vorsitzende, den die Partei jemals hatte. Okay, mich würde mal interessieren, was das für Tabletten sind, die er da nimmt. Die scheinen irgendwie ganz heftig zu wirken. Ist noch die Frage, ob man so eine Wirkung haben will, aber mich würde mal interessieren, was er da nun so nimmt. Ein Kurzzug, sagen Sie. Ach du Scheiße. Das sieht glatt aus. Das sieht verdammt glatt aus. Ja, also so irgendwie faselt er dann in Richtung Fokus. Zugleich rechnet der Niebel hart mit den Kritikern des Parteichefs ab. 9.15 Uhr. Manche wollten alte Rechnungen begleichen oder ihr persönliches Süppchen kochen, sagte Niebel. Für das negative Image der FDP machte er die Union mitverantwortlich. Die Union habe den Liberalen bislang zu wenig Erfolgserlebnisse ermöglicht. Oh, die böse Union hat nicht uns erlaubt, dass wir Geld aus dem Fenster treten, damit wir unsere tollen Steuersenkungen, die wir schon seit Jahrzehnten fordern, aber irgendwie nicht beweisen können, wo denn das Geld eigentlich herkommen soll für die. Vor allen Dingen, weil wir ja noch irgendwie eine Krise haben, die da noch bewältigt werden will. Die übrigens immer noch nicht komplett fertig ist, ne? Weil kann man keiner erzählen, dass die Euro-Krise, die da gerade im Gange ist, nicht auch noch Teil der Krise ist. Nein, das ist ja was völlig anderes. Aha, ja, schön. Ja, hat also Niebel dann auch von sich gegeben. Dann gibt's Merkel, die den Westerwelle ermutigt zum Weitermachen. Wo ich das schon ganz spannend fand, weil da gab's irgendwie... Kurz davor von Herrn Spreng, dem ehemaligen Wahlkampfmanager eines Herrn Stoiber, einen Blog-Eintrag zum Thema, dass sie Westerwelle doch alle haben wollen, behalten wollen, weil der eignet sich so schön als Stammschuldiger. Ja, wenn irgendwas nicht geht, Westerwelle ist schuld. Passt schon. Mal ganz davon abgesehen, dass ich ja auch schon vor Weihnachten, glaube ich, gesagt hatte, Westerwelle absiegen reicht nicht. Ja, wenn man jetzt Westerwelle absägt, dann ist zwar jetzt irgendwie das große Mundstück der FDP weg, aber das ändert ja nichts daran, dass die Partei und die Politik unerträglich ist. Ja, außer SLS ist da irgendwie niemand, der auch nur ansatzweise erträglich wäre. Und SLS lassen sie ja nicht machen. Na, da kommen dann irgendwelche Dummpfeifen und sagen, oh Mensch, das, was der Herr Innentrottel vorgeschlagen hat, das ist doch gar nicht so schlimm. Lasst uns das doch annehmen. Ja, ich meine, was bleibt dann am Ende übrig? Soll sie mal wieder aus dem Amt zurücktreten? Das hat beim letzten Mal auch nichts verhindert. Von daher, na, also jedenfalls, Merkel hat dann verkündet, so Westerwelle soll doch einfach weitermachen. Und zu mir nur einfällt, ja, ach, schön. Jetzt kommt also die Kampagne zur Rettung von Westerwelle. Na, ich meine, ich an Westerwelles Stelle oder an Stelle von irgendeinem FDP-Fuzzi würde mich ja wundern, warum jetzt irgendwie Kampagne zur Rettung von dem stattfindet. Na, weil das machen die nicht aus nicht völlig uneigennützig. Na, und dann hatte Leuthäuser Schnarrenberger auch noch gemeint, so Lindner wäre doch eine gute Alternative. Fällt mir ein, nö. Aber schön, dass jetzt auch schon mal über Alternativen nachgedacht wird. Ja, und Kommentar zu dem Merkel äußert sich, naja, also neben Westerwelle sieht sie fast kompetent aus. Aber eben nur fast. Aber ja. Und dann gab es auch noch den Schwafhofer. Der Seehofer, der hatte rumgefaselt, Schwarz-Gelb habe die Krise besser gemeistert als alle anderen europäischen Regierungen, behauptet er. Deutschland klage auf sehr hohem Niveau. Die Krise habt ihr gar nicht gemeistert. Na, weil der Aufschwung, von dem sie alle ständig reden, ist immer noch nirgendwo außer innerhalb der oberen Regierungs- und Wirtschaftsebenen angekommen. Na, weil Lohnerhöhungen, Gehaltserhöhungen darf es ja nicht geben, wegen, da wird Ihnen schon noch eine schöne Begründung einfallen. Na, von daher, was für ein Aufschwung. Die Krise ist übrigens immer noch nicht vorbei. Nur für den Fall, dass ich Captain Obvious wecke. Dann hatte Seehofer auch nochmal kampagniert. CSU-Chef. Was? CSU-Chef Horst Seehofer hat den Koalitionspartner FDP vor einer Demontage von Parteichef Guido Westerwelle gewarnt. Die laufenden Personaldebatten seien pures Gift, sagte der bayerische Ministerpräsident, der blöd am Sonntag. Nach dem Verlauf der Diskussion in den letzten Wochen dürften sich die Liberalen über schlechte Umfragewerte nicht wundern. Er verwies auf den Sturz von CSU-Parteichef Edmund Stoiber 2007. Auch die CSU habe damals erfahren, dass Personaldebatten extrem schädlich seien. Ja nun, also solange Westerwelle sich hinstellt und sagt, ja, die fast 15% waren seine Arbeit, da wird er sich auch hinstellen müssen und sagen müssen, ja, also die 3% sind auch seine Arbeit. Ne, Barnabas hatte recht. 10 Jahre will er regieren. Ja, Dann am Montag gab es den Lohnzuschlag. Von der Leyen erwartet 2011 deutliche Lohnzuwächse. Berlin optimistische Prognose von der Bundesarbeitsministerin. Zensor Sola von den Leyen geht davon aus, dass die Beschäftigten 2011 deutlich mehr Geld in der Tasche haben werden. Ein Grund sei, dass weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stünden, sagte die Ministerin der Saarbrücker Zeitung. Ja, deswegen ist doch schon längst die Debatte im Gange, dass man doch Fachkräfte aus dem Ausland rankarren müsse, die dann übrigens für einen Hungerlohn arbeiten. Damit man dann nämlich den Deutschen zeigen kann, guckt mal, es gibt Leute, die arbeiten für noch weniger Geld als ihr. Was dann im Endeffekt dazu führen wird, dass wir weiter Lohndumping betreiben. Ja, das ist ja auch der einzige Grund, warum Deutschland aus der Krise angeblich so gut herausgekommen sei. Obwohl die Krise ja noch gar nicht beendet ist. Na, also, sie faselt was von Lohnzuwächsen, ja, eben. Schön, da wird nichts kommen. Na? Also, ich meine, da gebe ich mir jetzt einfach mal prophetisch und sage, da wird nichts kommen. Da wird denen schon noch ein Grund einfallen, warum das nicht kommen darf. Und warum es völlig alternativlos ist, dass da nichts kommt. Dann gab es eine Zahl der Beschäftigten, die auf Rekordhöhe gestiegen ist, hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, nämlich insgesamt rund 40,4 Millionen Frauen und Männer mit Wohnort in der Bundesrepublik Deutschland seien erwerbstätig gewesen. Das sind fast 200.000 mehr als 2009. Erstens, die ganzen Vergleiche mit 2009 sind alle immer putzig, weil 2009 nur für den Fall, dass es jemandem nicht aufgefallen ist, war übrigens Krise. Na, also die Steigerungsraten gegenüber 2009 sind naturgemäß gigantisch, wenn doch die Krise angeblich so dolle vorbei ist. Na, plus Beschäftigtenzahl, schön. Und wie viele davon können davon leben, was sie da so arbeiten? Das wäre die viel interessantere Frage. Beziehungsweise, wenn es doch 40 Millionen Arbeitende gäbe, Beschäftigte, warum gibt es dann immer noch 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger? Na, das könnte man ja einfach mal so jetzt die Zahlen mal in Zusammenhang miteinander bringen, wenn wir die schon vom offiziellen statischen Bundesamt haben. Na, also wie viele Aufstocker sind dabei, wäre so die spannende Frage. Dann gibt Westerbrulle sich kämpferisch. Gerade aus dem Weihnachtsurlaub zurück hat sich FDP-Chef Guido Westerwelle mit seinen engsten Beratern getroffen. Trotz der schlechten Umfragewerte seiner Partei wolle Westerwelle an der Spitze weitermachen und die Partei auch in den kommenden Landtagswahlkämpfen führen, hieß es nach dem Treffen. Die Umfragewerte der FDP sind zuletzt um rund 10% eingebrochen. Nein, sie sind um rund 15% eingebrochen. Ich sag ja, sein Ziel ist 0,3%. Und da muss er halt weitermachen. Na? 3% sind halt viel zu viel für ihn. Dann gab es am Dienstag die Steuerspätung. Zeitung, Doppelpunkt, viele Steuervereinfachungen erst später. Berlin, das Bundesfinanzministerium will einen Großteil der angekündigten Steuervereinfachungen nicht mehr in diesem Jahr in Kraft setzen, berichtet die Welt. Aus dem Referentenentwurf des Ministeriums gehe hervor, dass die Arbeitnehmer erst 2012 von der Erhöhung des Pauschbetrages um 80 Euro auf 1000 Euro profitieren sollen. Was übrigens überhaupt kein Profitieren ist. Na, weil also die 80 Euro, die man dann nicht nachweisen muss, dass man Werbungskosten hatte. Ja, Entschuldigung, also so genau kann ich meine Werbungskosten nicht timen. Ergo, man muss trotzdem weiter sammeln, wenn man da irgendwie auch nur ansatzweise in der Nähe von dem Betrag landet. Oder man lässt es einfach drauf ankommen und sagt, ja, pff, Gott, dann kriege ich halt nur 1000 Euro Werbungskosten. Na, also das ist, wie viele? Da gab es auch irgendwo auch mal den Vergleich mit echten Waren. Das lohnte nicht. Diese angebliche Steuersenkung. Mich würde mal interessieren, wo die Wagen hier waren, die Holzsüche gegen gefahren zu haben scheinen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass die FDP sich da ja total freuen wird, weil die ein Themenpartei, wenn man der das eine Thema auch nicht gönnt. Na, die CDU ist schuld, weil sie uns zu wenig Erfolge gegönnt hat. Aha. Ja, schön. Dann gab es auch am Dienstag den Guido, der übrigens nicht allein ist, weil nämlich ein Beitrag in der Süddeutschen laut der Radio Wiesens Nachrichten schreibt, dass die FDP nicht allein an Westerwelle krankt. Diese Auffassung ist Matthias Jung, Chef der Forschungsgruppe Wahlen. In einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung schreibt er, die FDP habe ihre Situation bislang nicht realistisch analysiert. Zwar sei die Partei unter Westerwelle sehr zugespitzt worden auf Positionen in der Steuerpolitik. Doch der eigentliche Fehler sei gewesen, das starke Ergebnis der Bundestagswahl als Zustimmung zu diesen Positionen zu deuten. Das sei nicht der Fall. Viele Umfragen zeigten, dass eine große Mehrheit der Wähler Steuersenkungen für unrealistisch hielten. Ja, oder anders ausgedrückt, der Ein-Themen-Partei glaubt man noch nicht mal mehr dieses eine Thema. Oder anders ausgedrückt, das ist eine Null-Themen-Partei, beziehungsweise null wählbare Themen. Ja, dann ist auch nicht überraschend, dass die dann unter der 5%-Hürde nicht durchpassen. Oder drüber. Also, ne, dass sie da jedenfalls gestoppt werden bei der nächsten Wahl. Weil sie haben halt nur ein Thema und das eine Thema nimmt ihnen niemand mehr ab. Tja, schade. Die FDP habe also vor allem deshalb gewonnen, weil bürgerliche Wähler eine neuerliche große Koalition verhindern wollten. Es sei ihnen nichts anderes übrig geblieben, als den Liberalen eine Stimme zu geben. Jung schreibt, die programmatische Krise der Partei gehe tiefer, als dass sie mit einem Rücktritt Westerwelles gelöst werden könne. Ja, sie müssten mal anfangen, darüber nachzudenken, was denn eigentlich liberal genau bedeutet und was davon man denn eigentlich noch versuchen kann durchzusetzen. Zum Beispiel, indem man mal die Bürgerrechtsdebatte stärkt. Und nicht SLS immer noch in den Rücken fällt. Aber auf die Idee werden die nicht ganz so schnell kommen. Das wird ein bisschen dauern, bis ihnen auffällt, dass das übrigens eine dumme Idee ist, sich auf Steuersenkungen alleine zu versteifen. Aber hey. Wo wandere ich denn hier am dümmsten lang? So mitten auf dem Weg, das sieht empfindlich glatt aus. Wobei ganz in der Mitte könnte es gerade noch knirschig genug sein, dass ich nicht hinfliege. So, dann gab es in der FAZ noch die Meldung, liberale Spitzenpolitiker fordern Besinnung auf frühere Grundsätze. Jetzt erst recht, drei Politiker der FDP fordern ihre Gefolgsleute auf, dem Liberalismus nicht den Rücken zu kehren. Nämlich Daniel Bahr, Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Bundesgesundheitsvollidiot Philipp Rösler und Generalsekretär Christian Lindner. Reicht mir eigentlich schon. Also die Pfeifen, die gerade, zwei von drei Pfeifen fahren ja zumindest gerade das Land mit Schwung an die Wand und flöten dann was rum von, man müsse sich doch auf die Grundsätze besinnen. Ja, vielleicht könnten sie schon mal anfangen damit, da können sie schon mal vormachen, wie das geht. Und übrigens auf die Grundsätze besinnen heißt eben gerade nicht mit Schwung das Land neoliberalen Blubberbla an die Wand zu knallen. Aber hey, Eigentlich kann ich tatsächlich umdrehen, fällt mir gerade so auf. Bei der Geschwindigkeit komme ich sowieso nicht da hinten an. Gab es noch die Meldung, Union und FDP fordern rasche Steuervereinfachungen. Der Zeitplan von Finanzminister Wolfgang Schäuble für Steuervereinfachungen stößt in der schwarz-gelben Koalition auf Widerstand. Die FDP warnte vor Verzögerungen und forderte, dass die Maßnahmen bereits zum 1. Januar 2011 rückwirkend in Kraft treten sollten. Auch die Union pocht auf frühere Entlastungen der Bürger. Beim Zeitplan sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, hieß es in der Fraktion. Da würden mich auch mal Namen interessieren, wer von den Pfeifen denn auch explizit überhaupt niemals mehr hier gewählt werden will. Nach einem Entwurf des Finanzministeriums sollen wichtige Teile der Steuerverordnung erst 2012 wirksam werden. 2-0 Themenparteien. Schön! Nicht wieder wählen! Na, ist doch ganz einfach. Die kann man jetzt bei der nächsten Wahl wirklich beide mit Schwung in die Tonne treten. Also nicht, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise unter dem Verdacht stehen würde, die CDU jemals für wählbar gehalten zu haben. Aber ja. Am Mittwoch gab es dann die Bürgernichtbeteiligung, gab es im SZ-Ticker eine Meldung. Bürgerbeteiligung in Gefahr, Berlin. Trotz der Erfahrung mit dem Projekt Stuttgart 21 will die Bundesregierung Beteiligungsrechte der Bürger bei Großprojekten einschränken. Noch weiter einschränken, müsste es korrekt heißen. Dies geht aus einem Entwurf des Innenministeriums hervor. So soll eine öffentliche Erörterung in der Planungsphase nicht mehr zwingend sein. Der Bund für Umwelt und Naturschutz kritisierte dies am Dienstag und forderte mehr frühzeitige Bürgerbeteiligung. Das Ministerium hatte die Verbände um Stellungnahme zu einem Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren gebeten. Die Wirtschaft begrüßte es grundsätzlich, forderte aber zumindest mehr Informationsrechte für Bürger festzuschreiben. Informationsrechte. Oh toll, wir informieren Sie, dass ab morgen eine Autobahn durch Ihr Haus gebaut wird. Und danken für Ihr Interesse. Zack. Oder was? Oder wie? Was wird das, wenn es fertig ist? Naja, geht alles in dieselbe Richtung, von daher. Auch am Mittwoch gab es den Steuerzank. Schäuble und Brüderle streiten über Steuervereinfachungen. Schäuble bleibt dabei, dass nämlich die wesentlichen Steuervereinfachungen erst weiter 2012 umgesetzt werden sollen. Und Brüderle wie Unions- und FDP-Fraktion Maßnahmen wie die höhere Werbungskostenpauschale für Arbeitnehmer schon rückwirkend zum 1. Januar 2011 einführen. Schäuble beruft sich dagegen auf Vereinbarungen der Koalitionsspitzen von Anfang Dezember. Es sei vereinbart worden, dass nur solche Regelungen rückwirkend in Kraft treten sollen, die keine Auswirkungen auf den Haushalt 2011 haben. Oder anders ausgedrückt, Popcorn! Wenn es da tatsächlich eine Einigung gibt, auf die er sich berufen kann und die dann von ihm tatsächlich auch korrekt interpretiert wird, dann wird Brüderle sich vorwerfen lassen müssen, genauso wie die CDU, dass sie sich da übrigens an die Vereinbarung nicht halten. Na? Popcorn. Einfach nur Popcorn. Jede Menge Popcorn. Ganz viel. Lecker. So, dann gab es die Harz-Meldung. Da hätte ich dann erstmal die Meldung, die ich letzte Woche schon mal angekündigt habe, dass sie kommt. Tagesschau. Die Verhandlungen über die Hartz-IV-Reform könnten sich deutlich länger hinziehen als bislang angenommen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, steht der Termin für die Verabschiedung der Hartz-IV-Reform durch den Bundesrat am 11. Februar in Frage. Bundesarbeitsministerin Ursula von den Leyen informierte den Angaben zufolge die Verhandlungsführer von Union, FDP, Grünen und SPD darüber, dass sie die Ergebnisse der von der Opposition beantragten Nachberechnung der Hartz-IV-Sätze erst Ende Januar vorlegen könne. Deswegen stehe der geplante Abstimmungstermin auf der Kippe. In einem Schreiben an Mecklenburg-Vorpommern Sozialministerin Manuela Schwesig, die für die SPD die Verhandlungen leitet, habe von der Leyen dies unter Verweis auf das Statistische Bundesamt begründet. Dieses habe erklärt, für die Berechnungen mindestens 60 Arbeitstage zu benötigen. Das Ministerium brauche weitere 30 Arbeitstage. Arbeitstage? Da kann man jetzt nur einfach verschiedene mehr Personen draufwerfen. Throw more CPUs at the problem. Makes it faster. Usually. Na, also die Begründung ist ein bisschen dünn. Man soll sie halt Geld in die Hand nehmen. Wenn es doch so wichtig ist und so dringend, denkt doch mal einer an die Kinder. Die SPD sei darüber verärgert, schreibt das Blatt. Schwesig wies darauf hin, dass die SPD-geführten Länder bereits Ende September entsprechende Berechnungen gefordert hätten. Dann warnt die CSU übrigens noch vor Zugeständnissen. Der Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich warnte vor einer zu teuren Einigung beim geplanten Bildungspaket. Wir sollten beachten, Doppelpunkt, je mehr wir das Bildungspaket ausweiten, desto größer wird der Personalbedarf. Ja, Vollbeschäftigung? Anyone? Man kann die Leute auch damit beschäftigen, dass sie die Nichtbeschäftigung verwalten. Dann sollte man denen aber nach Möglichkeit keine befristeten Arbeitsverträge geben, weil befristete Arbeitsverträge, hat selbst die Arbeitsagentur inzwischen festgestellt, sind nicht so der Weisheit letzter Schluss. Aber hey, Na, also, ja, das war so ein richtiger Brüller. Und dann meinte Zensor Sola noch, der Verzögerungsverwurf sei absurd. Berlin, auch über die Jahreswende wird über einen Kompromiss zur Hartz-IV-Reform heftig gestritten. Arbeitsministerin Zensor Sola von den Leyen wies den Vorwurf der SPD als absurd zurück, eine Einigung zu verzögern. Verantwortlich dafür sei der Arbeitsaufwand beim Statistischen Bundesamt, das die von der SPD geforderten Detailauswertungen zur Berechnungsgrundlage für die Regelsätze erstelle. Ihr Ministerium arbeite mit Hochdruck daran, alle in der Kürze der Zeit beantwortbaren Fragen rechtzeitig abzuarbeiten. Na, also ich finde ihre Begründung absurd. Ich weiß auch nicht. Na, also zu gut Deutsch, die SPD, ne, SPD fällt ja sowieso in die Kategorie lustig, die damals die Hartz-IV-Sätze nicht berechnet hat, verlangt, dass Zensor Sola doch nochmal ein bisschen Berechnungen fallen lässt. Und da sagt Zensor Sola, na, das dauert also mindestens ein halbes Jahr, bis wir das fertig haben. Na, oder mindestens 3 Monate. So. Und, ja, ne, da sagt die SPD, hey, wenn du 3 Monate brauchst, wir haben vor 3 Monaten angefragt, wo bleiben die Zahlen? Na, also da würde mich auch mal interessieren, was da eigentlich jetzt noch zu berechnen ist. Angeblich sollen die Hartz-IV-Sätze doch berechnet und nicht erwürfelt worden sein. Oder stellt sich jetzt auf einen Schlag dann doch raus, dass sie übrigens doch erwürfelt waren und dass, um überhaupt irgendwelche Berechnungen zu liefern, man tatsächlich mal anfangen muss, sich überhaupt mal mit Zahlen zu befassen. Und dann feststellt so, oh, interessant, da kommen wir auf völlig andere Werte. Das dürfen wir jetzt aber nicht veröffentlichen, deswegen brauchen wir noch ein bisschen länger, um die Zahlen dann wieder so zu schönen, dass hinterher nicht auffällt, dass wir da übrigens auf andere Werte kommen würden, wenn wir anfangen würden zu rechnen. Na, das ist schon lustig. So, dann gibt's Zensei-Infix. Zensei-Infix, was immer das heißt. Ich komme da gerade nicht drauf. Im Streit um die Hartz-IV-Reform rechnet Arbeitsministerin Zensor Sola von den Leyen mit einer Einigung noch in diesem Monat. Sie sei zuversichtlich, noch in diesem Januar den Sack zumachen zu können und dass der Bundesrat das Gesetz Anfang Februar beschließen werde, sagte sie der Saarbrücker Zeitung. Sie bekräftigte ihre Kompromissbereitschaft beim geplanten Bildungspaket, warnte die SPD aber vor überzogenen Forderungen. Die SPD hatte gefordert, die Bildungsförderung auch auf volljährige Kinder in Ausbildung auszuweiten. Na, ich find's schon lustig. Also ich mal ganz davon abgesehen, dass ja SPD und Grüne sich lächerlich gemacht haben, aber ein Brüller war da auch, den habe ich glaube ich gar nicht in den Podcast reingepackt, dass übrigens alle Bundestagsfraktionen und alle in irgendwelchen Ländern mit an der Regierung beteiligten Fraktionen, also SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP, da in dem Vermittlungsding sitzen, bis auf die Linken, die dann schon mal damit gedroht haben, hey, wenn ihr uns nicht mitmachen lasst, dann klagen wir uns in dieses Ding rein. Ja, und auf einmal haben sie eine Einladung bekommen, dass sie doch mitmachen dürfen. Nicht, dass das irgendwas ändert, aber ist schon putzig. Ja, das heißt, man könnte ihn auch formal nochmal gegens Knie pinkeln. Ja, immer heftig ran. Verdient haben sie es. So, dann gab es noch eine Klagegebühr, habe ich bei Telepolis von Twister gefunden. Der CDU-Politiker Danny Eichelbaum, rechtspolitischer Sprecher, rechtspopulistischer vor allem Sprecher der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag, hat darüber sinniert, dass ALG-2-Empfänger, bevor sie in erster Instanz klagen, für die Einreichung der Klage 75 Euro zahlen sollten. Für Eichelbaum würde sich damit die Klageflut reduzieren, die durch unbegründete Klagen entstehen. Und diesen Ansicht ist eben nicht nur daher bemerkenswert, dass sie letztendlich die Idee der Gleichheit vor Gericht in ad absurdum führt, sondern auch, weil sie mal wieder auf munteren Zahlenspielen basiert. Zum einen stellt sich die Frage, woher der ALG-2-Empfänger, der beispielsweise gegen eine Sanktion klagt, weil er zum Beispiel gar kein Geld mehr bekommt. Null. Von null lässt sich schlecht leben, Herr Eichelbaum. Probieren Sie das mal aus. Eine Woche. Ja, Sie wollen ja nicht irgendwie... Und übrigens, Ihr Kühlschrank kommt weg. Weg, komplett. Also jedenfalls ist die Frage, wo man denn aus einer Sanktion dann noch zusätzliche 75 Euro herkriegen soll. Plus, dann wäre die Frage, wie das mit Prozesskostenbeihilfe aussieht. Wird dann automatisch davon ausgegangen, dass eine Klage in erster Instanz ja unbegründet ist und daher die Prozesskostenbeihilfe gestrichen? Oder sollen die 75 Euro dann zusätzlich zur Prozesskostenbeihilfe entstehen? Doch, wie Zahlenspiele sind weit, die Zahlenspiele sind weitaus interessanter, denn Herr Eichelbaum spricht davon, dass die Gerichte durch zu viele unbegründete Klagen überlastet sind. 10-20% der Klagen seien immerhin unbegründet. Und wer sich das einmal anguckt, stellt fest, wenn also maximal 20% unbegründet sind, sind also 80% begründet, mindestens 80%. Oder anders ausgedrückt, das ist ja völlig falscher Baum, an dem er da bellt. Das ist die völlig falsche Adresse. Na, man könnte ja vielleicht auch mal anfangen zu versuchen, ob irgendwie die Arbeitsagentur vielleicht auch mal gültige Bescheide fallen lassen kann. Solche, die nicht anfechtbar sind. Also zu gut Deutsch im Moment gar keiner. Na, weil im Moment gibt es keine verfassungskonforme Regelung, aber das hatten wir letzte Woche schon. Wer sich diese Zahlen einmal anschaut, bemerkt den Denkfehler. Die Gerichte sind nicht durch die unbegründeten Klagen überlastet, sondern durch 80 bis 90% der Klagen, die begründet sind und die damit enden, dass dem Klagenden Recht gegeben wird. Eine Vielzahl dieser Klagen richtet sich gegen Sanktionen und gegen Entscheidungen, die nicht zuletzt auf der vagen Gesetzgebung in Bezug auf ALG II basieren. Na, also der rechtspopulistische Sprecher. So, gestern gab es da noch den Warmwasserstreit. Berlin im Tauziehen um die Hartz-IV-Reform zeichnet sich ein neuer Streit ab. Es geht darum, wer die Warmwasserkosten für die Haushalte von Langzeitarbeitslosen trägt. Der Deutsche Landkreistag fürchtet zusätzliche Belastungen und schließt laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Rechenfehler des Bundesarbeitsministeriums nicht aus. Das ist kein Rechenfehler. Die haben da keinen Rechenfehler. Das ist, wenn dann, eher ein Würfelfehler. Und auch das glaube ich nicht, weil es ist beabsichtigt. Er sieht Zusatzkosten von bis zu 400 Millionen Euro auf die Kommunen zukommen. Ein Ministeriumssprecher sagte dazu auf dpa-Anfrage, es gehe eher darum, auf welchem Wege der finanzielle Ausgleich zwischen Bund und Kommunen stattfinden kann. Na, da geht's um Warmwasser. Wieso nur fallen mir da Sarrazins Warmduscher ein? Ich weiß auch nicht. Na, von Sarrazins Winterhilfswerk gibt's 2 Pullover. Barnabas hatte so recht. Ja, ist eine Meldung von gestern. So, dann gab es noch ein paar Terrormeldungen. Eine Bombe in Athen, die da in die Luft geflogen sein soll, ist vom 31., vom letzten Freitag. Ja, Mai, es ist mal wieder eine Bombe losgegangen, aber es war niemand in der Nähe. Von daher, ja, schlimmer Terror. Dann gibt es in Indien auch eine Terrorwarnung, von der man dann irgendwie auch nichts mehr hört. Ne, dauernd irgendwelche Warnungen, also irgendwie putzig. Lauter Leute stoßen Warnungen aus. Putzigerweise sind die Leute, die Warnung ausstoßen, irgendwelche Innenvollidioten und nicht irgendwelche Terroristen. Wobei, Innenvollidioten sind vielleicht ja Terroristen. Wer weiß. Dann hat der dänische Justizminister bekannt gegeben, dass er früh über die jüngsten Terrorpläne gegen die Redaktion der Zeitung Jyllandsposten unterrichtet sei. Er sei seit einigen Wochen informiert gewesen, da es sich um eine ernste Sache handelte, sagte der Minister der Zeitung Politiken. Gegen 4 der 5 in Dänemark und Schweden gefassten Terrorverdächtigen war gestern Haftbefehl erlassen worden. Ist auch von letzten Freitag vom 31. Mir fällt dazu ein, hey, wenn der Justizminister vorab informiert war. Justizminister, also ich weiß nicht, wie es in Dänemark aussieht, aber wenn bei uns das Justizministerium schon informiert wäre, dann wäre das ein akuter Fall von, hey, wir machen da eine Fake-Aktion, bewegt euch mal lieber nicht. Na, also das riecht mir heftig nach Fake. Dann gab es übrigens im Jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Rückgang im Bereich der politisch motivierten Straftaten. Die Fallzahlen seien um rund ein Viertel zurückgegangen. Die Anzahl der Gewalttaten habe sich in etwa halbiert, sagte Polizeipräsident Dieter Glitsch. Dies gelte sowohl für linksextremistische als auch für rechtsextremistisch motivierte Taten. Die Zahl der politisch motivierten Brandstiftungen ist von über 150 Fällen im Jahr 2009 auf unter 50 Taten zurückgegangen. Na, hat man nicht mitgekriegt. Nein, wieso auch? Ist ja nämlich zwischen den Jahren rausgekommen als Meldung. Weil man ja sonst so schlecht argumentieren kann, warum denn Christina Schröder noch rumblökt von wegen, ja, also jede Organisation, die irgendwelche Förderungen von irgendwelchen Ministerien bekommt, muss aber erst noch unterschreiben, dass sie auch übrigens sich ganz doll distanziert von allem, was irgendwie eventuell gegen eine Verfassung verstoßen könnte. Also zum Beispiel der CDU, der FDP, der CSU. Na, so, dann völlig überraschend ist Bombenalarm in Holland gewesen. Ein Zug aus Frankfurt wurde evakuiert, weil da wäre irgendwie was drinne. Und zwar, was war denn drinne? Keine Bombe auf jeden Fall. Ein angebliches verdächtiges Paket und ein verdächtig wirkender Mann an Bord des Zuges war gemeldet worden. Polizei fand aber nichts. Na, was passiert, wenn Laien Terrorwarnungen abstoßen? Naja, man kriegt laienhafte Warnungen. Warum ist das eine schlechte Idee? Naja, weil man nur laienhafte Warnungen kriegt. In dem ganzen Rauschen geht eine echte Terrorwarnung locker unter. Darum will man ja keine False Positives in rauen Mengen haben. Genau wie bei den Nacktscannern. Die machen so viele Warnungen, dass da schlicht und ergreifend eh jeder meint, oh, warnt eh nur fehl. Gehen Sie mal durch. Bumm. Huch, hat einmal nicht fehl gewarnt. Tja, Pech. Dann gab es am Mittwoch auch noch die Meldung, dass laut Bundespolizei eine Zunahme falscher Bombenalarme in Deutschland zu vermelden wäre. Ach, Auf deutschen Bahnhöfen und Flughäfen hat es in den vergangenen Wochen mehr Bombenalarme gegeben als bisher. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte der Frankfurter Rundschau, es habe seit November eine deutliche Zunahme gegeben. Seit dem Zeitpunkt, als Herr Terrorminister eine Terrorwarnung ausgestoßen hat. Koinzidenz. Reiner Zufall. Ja, aber hey. So, dann gab es noch die Schweiz-Ermittlungskosten. Die hätte ich bei Fefe geklaut. In der Schweiz muss man schon mal die Ermittlungskosten zahlen, selbst wenn das Verfahren gegen dich eingestellt wird. Beziehungsweise das versucht da gerade irgendwer gegen die Hells Angels durchzusetzen, die beschnüffelt wurden. Dann wurden die Verfahren gegen die eingestellt und jetzt wird denen eine Rechnung geschickt, so frei nach dem Motto, ja, wir mussten sie ja beschnüffeln. Zahlen sie mal. Inwiefern mussten sie die beschnüffeln? Na, also im Zweifelsfall würde man doch meinen, dass diejenigen, die die Beschnüffelung in Auftrag gegeben haben, sich dann rechtfertigen müssen, wenn das doch so unbegründet war. Wenn das so unbegründet war, dass es eigentlich schon offensichtlich unbegründet war. Aber, ja. So, genau. Und dann habe ich es auch. Faszinierend. Ich hätte gedacht, ich komme jetzt hier auf 40 Minuten. Dann kommen wir wieder in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt auch diese Woche wieder Alison Krauss mit dem vierten Titel aus dem Album Liza Song Plastic Songs. Da kommen dann also noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Aber jedenfalls heißt dieser Titel, wieso liegen hier eigentlich Glasscherben, die aussehen, als wäre hier ein Auto gegen den Baum gedäppert? Vor allen Dingen auf dieser Seite, also auf der Waldseite. Okay, hier versuche ich nicht drauf zu gehen, das ist glatt. Der vierte Titel, der heißt jedenfalls Crayon and Ink. Also Wachsmalstift und Tinte. Ist 4 Minuten 42 lang und zu finden bei Jamendo zum kostenlosen Creative Commons lizenzierten völlig legalen Download. Also noch nicht mal mehr eine Raubmordkopie. Gefolgt ist der dann von einem Ausschnitt aus Neues aus der Anstalt Nummer 31, nämlich aus dem Januar 2010, wo es um die käufliche Regierung ging in 5 Minuten 7. Das kriegt ihr dann auf die Ohren. Da hinten ist noch ein Mülltransporter. Da sind Autos. Ich hasse das. Vor allen Dingen ist der Mülltransporter da, wo ich lang gehen will. Ja, jedenfalls sage ich dann erstmal Autos, ganz viele Autos. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und sagt dann viel Spaß mit Crayon and Ink von Alison Krauss und der käuflichen Regierung vom letzten Jahr. Die ist übrigens immer noch genauso käuflich wie letztes Jahr. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Surrounded my cold wooden room. I don't think I've ever felt so warm. These waters brought back to me what I reluctantly believed. And I watched as the four corners gave way to the ice and life and the death and warmth. And they were all joined together in that one instant. I could feel you crushing me. But I didn't want to remember what it felt like to be alive. And still feel so cold and crazy. Not spoken out of fear of the law, self-sacrifice that I never thought that confirmation would come into play. And these words were never gonna be on the tip of your thank you. walked in a place that I'd never seen before. Without windows, but with curtains hanging on the walls, and I was forced to believe all I had. When you came back in a room filled with nothing, this table locked away from me, I kicked to your foot and I twisted your head, and I saw that you were afraid. But if you think that I was just being cold, well, you don't know how scared I was. So what I know, what I know, what I know, in crayon and ink, what I understood the least, were these words not spoken out of fear.
Robbensterben, ich bitte Sie, Robbensterben. Also, wir lassen einen Witz sagen. Robbensterben war 1988. Nee? Das war doch kein Sinn. Können wir hier nicht. Wie weit wollen Sie denn noch ausholen? Robbensterben 1988, es geht um das Hic et Nunc.
Ich war bei der Neujahrsansprache der Kanzlerin und ich war noch nicht fertig damit.
Das hätten Sie aber gewesen sein sollen.
Nein, nein, das waren noch keine 3 Minuten.
Ja, bei Ihrer Art des Vortrages können 3 Minuten sehr lange wirken, Herr Prior. Sehr lange.
Sie machen immer den Fehler, Sie dürfen den Applaus nicht mitrechnen. Netto hatte ich höchstens 2 Minuten 10.
Ja, die Sie mit unwichtigen Reminiszenzen verplempert haben, statt die Leute auf das vor uns Liegende einzuschwören.
Wozu denn? Auch das Kommende wird ein Morgen haben, das es zum Gestrigen werden lässt.
Was? Was, wie, was, was?
Nee, nee, so ganz einfach. Nehmen Sie nur mal da unser neues Jahrzehnt. Ne? 2010. Kaum haben wir 2010. Schon schmeißen Sie die Agenda des Jahres, die Agenda 2010, auf den Müllhaufen der Geschichte.
Das ist richtig. Ist umso erstaunlicher, nicht? Weil ja Schwarz-Gelb eigentlich damals die Bestimmungen für Hartz IV gar nicht scharf genug haben konnte.
Ja, 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 ja. Aber nur weil sie geglaubt haben, naja, komm, das trifft sowieso nur SPD oder Linkswähler oder die, richtig, ja, die sowieso daheim bleiben. Mittlerweile spürt aber auch manche Mittelständler den eiskalten Hauch des Hartz'schen Förderns und Forderns im Genick.
Was?
Ja, und das ist nicht gut für die nächste anstehende Kickerlqual.
Für was?
Kickerlqual!
Ja.
Mai. Nordrhein-Westfalen.
Ja. Rüttgers. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ja. Und was? Ich habe es ja jetzt verstanden.
Ja, so. Ja.
So. Und wie wird dann nach der Wahl diese neue Agenda 2020 aussehen?
Das wird systemisch von den Erfolgen unserer Fußballer bei der WM in Südafrika abhängen.
Das müssen wir jetzt erklären.
Nein, da muss ich gar nicht viel erklären. Es wird doch wie beim Sommermärchen 2006. Da haben Sie doch auch dabei bei jedem Erfolg unserer Fußballer, zack, kleine Grausamkeiten unbemerkt und das Volk gemischt. Tor für Deutschland, Pendlerpauschale weg. 11 Meter für Deutschland, Rente mit 67, abgenickt. Deutschland ist im Halbfinale, Krankenkassenbeiträge erhöht. So wird es 4 Wochen nach der Kickerlqual
auch laufen bei der WM.
Also, wenn Sie recht hätten, dann müssten ja bei der zu befürchtenden Streichliste die Deutschen mindestens ins Finale kommen.
Ja, ja, aber mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Ne? Daisy haben Sie doch auch nur deshalb so aufgeblasen, damit Sie Elena zwischen den Wetternachrichten durchwinken konnten.
Elena? Ja. Wer ist Elena?
Elena, der elektronische Nachweis für Arbeitnehmer. So eine Art virtuelle Stechuhr. Das ganz lückenlose, die lückenlose Nacktscannung der Betriebsangehörigen. Wäre bei ruhiger Wetterlage Riesenaufreger gewesen.
Da sollten wir in den nächsten Tagen aufpassen, nicht, was wir uns im Windschatten von Haiti so alles unterjubeln wollen.
Haben sie doch längst schon alles gemacht. Haben sie Zwangsarbeit für abzockende Hartz-IV-Schmarotzer ausgekocht. Die Haushaltsdebatte haben sie im Reigen der Spendengalas doch völlig versenkt. Ging völlig unter, genau wie der kleine Spendenbeitrag der Substantia AG zur politischen Landschaftspflege für die Klientel Kleingärtner der FDP.
Ja, das war vielleicht eine Variante von Hartz IV für Leistungsträger. Nicht? Statt fördern und fordern gilt bei denen schmieren und spenden.
Ja, ja. Mal gut. Ohne ist schon klar. Weil ohne wäre möglich. Weil ohne ist logisch. Ohne anständige Schmierung droht der bürgerlichen Mehrheit Kolbenfresser.
Ja, wobei übrigens, interessanterweise, die CSU ist ja auch substanziell geschmiert worden, aber da redet keiner drüber, nicht?
Doch, der Seehofer, der macht es, der erzählt über, der hat ja schon Scheinheiligkeit im Endstadium. Aber bei solchen Dingen bemüht er gern die Bibel. Sind wir nicht wie die Vögel? Wir säen nicht, wir ernten nicht und unsere himmlischen Heerscharen ernähren uns doch.
Wie?
Möwenpick.
Was ist das denn für ein Ding?
Nacktscanner.
Was?
Nacktscanner. Die Dinger boomen doch wie verrückt, seit die Hersteller da diesen Plastikbomber unbemerkt in den Flieger geschleust hatten. Es hat ein Vertreter vorbeigebracht. Der hat früher Koboldstaubsauger verkauft. Der wollte übrigens nachher nochmal vorbeikommen zur Vorführung. Ich muss jetzt nochmal weg. Tun Sie mir einen Gefallen. Unterschreiben Sie nichts ohne meine Erlaubnis. Danke.
Nein, meine ich. Interessant. Ja.